Ja, heute haben Paula und ich einen Gast bei uns. Das ist Bastian Grande. Und Bastian, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Hallo Paula, hallo Torben. Mein Name ist Bastian. Ich arbeite als Anästhesist in Zürich und bin hauptsächlich in der Neuroanästhesie tätig aktuell und so in der Sprechstunde, was man so macht als Anästhesist. Vor ungefähr 15 Jahren habe ich angefangen so mit Simulationstrainings und da haben wir das Thema Nachbesprechungen so ein bisschen, wie man hier sagt, aufs Tableau bekommen, weil man nach diesen Trainings ja immer Nachbesprechungen machen muss. Und haben uns da mit Kollegen und Kolleginnen von der ETH Zürich und der Swiss International Airlines, die das ja auch machen müssen, mit beschäftigt, wie sowas funktioniert, warum das nicht funktioniert und wie man das hinkriegen kann. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie ich auf das Thema gekommen bin.
Genau. Und Bastian und ich sind in Kontakt gekommen, weil Debriefings, Nachbesprechungen, wie auch immer man es nennen möchte, ja einen immer höheren Stellenwert haben. Jetzt bei uns ist tatsächlich so, fürs Cardiac Arrest Center ist mittlerweile gefordert, dass wir dokumentierte Debriefings nach den Reanimationen machen. Also es hält auch von formellem Aspekt immer mehr Einzug. Und als ich auf der Suche war, nach neuen Themen kam Bastian auf mich zu und meinte, hier, wollen wir nicht über Debriefing reden? Und ich dachte, es ist großartig. Und dazu hast du auch einen Artikel im Notarzt geschrieben. Also wer das, was wir hier besprechen, nochmal nachlesen möchte, der kann das im Notarzt tun. Da ist das Ganze auch nochmal veröffentlicht von Bastian. Genau. Fangen wir an. In welchen Situationen, also der Artikel geht um Debriefing im Rettungsdienst. Ich glaube, wir können das hier so ein ganz bisschen allgemeiner halten, weil am Ende gelten ja die gleichen Regeln für alle Situationen, in denen wir uns befinden, egal ob wir im Rettungsdienst sind oder in der Klinik. In welchen Situationen hältst du denn Debriefing für angemessen oder wann denkst du vielleicht, ach, da brauchen wir gar kein Debriefing? Also wann sollten wir in sowas einsteigen? Wann sollten wir sowas machen?
Ja, ich vergleiche das ganz gern mit diesen Checklisten, die wir in Anästhesie jetzt mittlerweile endlich auch benutzen oder in der Medizin im OP. Die benutzt man ja auch nicht nur, wenn man schwierige Fälle hat, sondern die benutzt man ja eben immer. Und bei Debriefings ist es ähnlich. So in der Aviatik machen die das ja auch so. Die machen halt nach jedem Flug ein Debriefing. Auch wenn das dann kurz ausfällt, weil einfach nichts passiert ist zwischen Zürich und San Francisco. Ne, irgendwie gutes Wetter gehabt und gut gestartet, gut gelandet, war schön, tschüss. Ne, aber das reicht dann schon aus. Mhm. Und das wäre auch so, glaube ich, das, was wir in der Medizin noch lernen müssen, dass es Debriefings eigentlich immer braucht. Auch wenn sie noch so kurz sind und nicht nur nach total schwierigen und kritischen Sachen, wenn es auch unangenehm ist, darüber zu reden. Mhm.
Das finde ich erstmal eine ganz wichtige Kernbotschaft. Es macht immer Sinn, mit dem Team nochmal kurz zu reflektieren. Und wenn es wirklich, wie du sagst, ist gut gelaufen oder sind wir uns einig, ist gut gelaufen, vielleicht noch ein bisschen Raum öffnen, dass jemand vielleicht auch sagen kann, ich fand irgendwas nicht so gut. Aber 2 Minuten, das ist, glaube ich, auch in unserem Klinikalltag meistens drin. Und ich finde, das macht sogar Sinn, mit der Anästhesiepflegekraft nach einer Narkose oder zumindest nach einem Tag Narkose machen, einmal kurz drüber zu sprechen. Also,
ja. Das ist total wichtig. Ne? Sogar mit der Pflege kann man reden. Das stellt man in der Schweiz immer mehr fest, weil in der Schweiz ist es ein bisschen so, dass die Anästhesiepflegenden eine andere Ausbildung haben und auch Narkose machen, intubieren, also 1 und 2 Patienten eigenständig betreuen. Das heißt, das ist da viel augenscheinlicher, dass man das machen sollte. Hier bei uns am Spital gibt es noch Lagerungspfleger. Die sind so für die Patientenlagerung zuständig, nehmen den Patienten mit entgegen und fahren mit raus und so. Die beziehe ich auch ganz gerne noch mit ein, weil deren Perspektive manchmal total überraschend ist. Gerade wenn es so darum geht, wie hat sich der Patient gefühlt, wie hat der das gesehen. Also im Grunde genommen kann man sagen, wenn es irgendwie möglich ist, die beteiligten Leute ans Boot zu holen, ist es gut. Am schwierigsten finde ich den Chirurgen oder die Chirurgin, weil die sind ja meistens schon weg. Ja. Gerade so die ersten Operateure in der Neurochirurgie, die schwirren dann raus, bevor die Dura zugenäht wird. Und das ist dann so je nach Assistent 1 bis 2 Stunden vor Ende der OP. Und die sind dann weg, sodass wir es da eingeführt haben. Wir machen so ein Debriefing am Ende der OP. Und das machen wir noch, während der Patient schläft. Da ist der Operateur noch dabei. Und das ist so eine kurze Struktur, die wird verlesen von der OP-Pflegenden, so ähnlich wie eine Checkliste. Und da wird dann durchgegangen, gab es Abweichungen von der eigentlichen OP? Woran lagen diese Abweichungen? Aber auch, wie war die Zusammenarbeit im Team? Und wie hat die Kommunikation geklappt? Gab es Probleme mit Material, mit Instrumenten in der Zusammenarbeit? Und das gehen wir kurz durch. Und klar, wenn da immer die Antwort lautet, nö, war gut, dann ist es okay. Aber mittlerweile, dadurch, dass wir das immer machen, gibt es auch mal Situationen, wo man sagt, nee, also jetzt, da gab es jetzt einen Teil, da habe ich nicht mit gerechnet, dass ihr das noch macht. Oder war das vorher schon klar, dass ihr da noch das und das machen wolltet? Also operationstechnisches oder auch in der Zusammenarbeit. Das, ja, also für mich funktioniert das wirklich gut. Und da sind dann die Operateure auch dabei.
Und wie war die Akzeptanz da? Also es ist ja wie so ein Team-Timeout am Ende, so also stelle ich es mir vor.
Also ja, es gibt zwei Sachen, also in der Schweiz ist es ein bisschen so, da muss man alles nochmal neu erfinden. Das ist natürlich nicht neu, ne? Aber wir haben das sozusagen zusammen nochmal neu erarbeitet. Und die Kollegen von der Swiss waren hier und haben uns mehrere Tage im OP begleitet und das angeschaut, wie wir das machen, uns Tipps gegeben. Und da waren die Operateure dabei und das hat die Akzeptanz sehr erhöht. Das muss man sagen. Ja.
Okay. Ja, ich glaube, ich würde mir vorstellen, in meinem Setting, dass die Operateure sind das halt null gewohnt, so ein Debriefing zu machen. Also Team Timeout haben sie mittlerweile geschluckt, aber ich glaube, dass das manchmal schwierig sein könnte. Aber andererseits finde ich die Idee richtig, richtig gut. Einfach um auch nach Standard-OPs voneinander kurz zu lernen und auch die Wahrnehmung des anderen vielleicht anders, die Perspektive einnehmen zu können.
Ja, ich glaube, ein Schlüssel ist schon die Simulation. Also wir versuchen bei uns am Spital alle Personen, die klinisch arbeiten, simulieren zu lassen und bilden aus den Kliniken Leute zu Simulationsinstruktoren aus. Und da trainieren wir das Debriefing. Und ich arbeite da bei uns im Simulationszentrum so als medizinischer Leiter, das heißt Bindeglied zwischen Klinik und Simulation. Und versuche dann die Leute gezielt anzusprechen, die diese Instruktorenausbildung haben und auch in der Lage sind, die Briefings zu führen, wie sie das sehen, wie man das in ihrer Klinik einbinden könnte, wie man das machen könnte. Mhm. So, und da entwickeln wir dann so Ideen, wie man das dann auch im klinischen Alltag machen kann, dass man so Nachbesprechungen macht. Mhm.
Wie sollte denn aus deiner Sicht so, jetzt haben wir schon über eine OP gesprochen, aber im idealen Bereich das Setting für ein Debriefing sein?
Das Setting des Debriefings, finde ich, das kann man, sollte man nicht unterschätzen. Das soll wirklich ein Ort sein, der einigermaßen ruhig ist, bequem für die Leute, die da sind und die grundlegenden physischen Bedürfnisse müssten gestillt sein. Also es macht keinen Sinn, mit Leuten, die gerade dringend auf Toilette müssen, Hunger haben oder Durst haben, die Briefings durchzuführen. Dann macht es natürlich ganz offensichtlich einen Unterschied, ob man ins Büro vom Chef geht, während der Chef anwesend ist, oder ob man das im Stehen in der Ausleitung macht. Da sagen dieselben Personen wahrscheinlich dann was Unterschiedliches. Also irgendein Ort, der relativ neutral ist und ruhig ist. Ich würde sagen, das gibt es in jedem OP. Gibt es irgendwie so einen kleinen Ort, wo man sich Raum schaffen kann, um eine kurze, wirklich kurze Nachbesprechung zu machen.
Sollte es ein, ich sag jetzt mal, Anführer, eine Anführerin des Debriefings geben und wer ist das aus einem Team idealerweise oder kann das jeder machen?
Immer der Chef.
Immer der Chef.
Das ist eben die Gefahr, ne? Dass der ohnehin im wirklichen Leben schon allen immer alles erklärt, dass derjenige dann auch im Debriefing sich hinsetzt und allen alles erklärt. So, und das sollte ja nach Möglichkeit nicht passieren, weil das Debriefing dient ja dazu, dass wir alle voneinander lernen. So. Und ich glaube, das muss man beobachten. Es gibt viele Möglichkeiten. Eigentlich jeder kann das Debriefing leiten, wenn er weiß, wie das geht. Wem man das dann übergibt, hängt von verschiedenen Dingen ab. Manche Leute würden ja auch sagen, es ist mir jetzt erstmal unangenehm, das zu machen. Mach du erstmal. ne, so, und der eine ist da so ein bisschen Forscher, der andere weniger. Ich glaube, das kann man den Leuten selbst überlassen und muss aber hinterher auch beobachten, wie hat das funktioniert. Mhm. Also hat das geklappt. Und man braucht eine Struktur für das Debriefing. Da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und eine Zeitvorgabe. So wie wir ja jetzt auch zurück gesagt haben, wir wollen in etwa so und so lange reden, braucht es vorher, glaube ich, eine Absprache, wie lange wollen wir dieses Debriefing jetzt machen. Und jemanden, der dann auch auf die Zeit guckt.
Mhm. Das ist auch wichtig. Guter Aspekt. Und wir müssen auch den Leuten, also so empfinde ich es, wenn ich Debriefings mache, klar machen, dass es für diese 5 bis 10 Minuten jetzt gerade Debriefing ist und dass nicht noch Sachen nebenbei gemacht werden. Weil wir neigen ja dazu, wir wollen möglichst alles fertig machen. Und das ist ja auch, wir haben ja auch einen vollen Arbeitstag, egal ob Pflegende oder Ärzte. Aber die Zeit muss denn kurz sein. Da habe ich das Gefühl, dass da manchmal dass man das manchmal nochmal ansprechen muss.
Ich gebe dir ja völlig recht. Und das Häufigste, was ich beobachte, ist Essen und Trinken, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Aber wenn man die 5 bis 10 Minuten die Briefing noch mit vollem Mund durchführt, dann wird das unverständlich im besten Fall, wenn nicht gar ganz nutzlos. Und ich würde empfehlen, also die Leute sollen kurz was essen und trinken und da haben sie dann auch Zeit zum Essen und Trinken. Und danach spricht man darüber oder davor, wenn die keinen Hunger haben. Aber währenddessen kurz was essen, das ist so wie diese Lunch-Fortbildung, wo dann alle mampfend sitzen und irgendein armer Kerl muss da noch eine Fortbildung halten und vortragen und darf nicht essen und hat Hunger. Das macht auch keinen Spaß und ich glaube, das sollte man trennen. Wenn man Pause hat, hat man Pause und darf essen und trinken. Und wenn man Debriefing macht, dann macht man Debriefing. So. Und alles andere, ja klar, also die nächste Narkose währenddessen richten, das ist natürlich fatal. Da macht man noch irgendwelche Fehler beim Medikamenten aufziehen oder so. Da würde ich jetzt ganz strikt von abraten.
Was mich noch interessieren würde, wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie, also bei euch scheint das ja sehr strukturiert und schon Teil eures Alltags zu sein. Wenn das jetzt nicht so der Fall ist, zum Beispiel irgendwie nach einer Reanimation im Schockraum oder auf der Intensivstation nach einer kritischen Situation oder auch im Rettungsdienst, wie würdest du das denn einleiten, das Ganze? Also du möchtest jetzt mit deinem Team ein Debriefing machen und dann?
Ja, es waren jetzt ein paar Aspekte, aber erstmal auf die eigentliche Frage, wie leitet man das ein? Das Beste wäre, man muss es gar nicht einleiten, weil man es eh schon immer durchführt, so wie mit den Checklisten. Hm. Ne? Wenn man eine Checkliste nur bei schwierigen Fällen macht, dann klappt das nicht. Wenn man das aber so wie wir jetzt, ich denke, ihr macht das ja auch, ne, vor jeder OP, diese WHO-Checkliste macht, dann ist es irgendwie wie normal. Wenn man es aber jetzt tatsächlich sagt, also jetzt, wir machen es sonst nicht so häufig, da muss man ja ehrlich sein, das machen viele Kliniken nicht häufig, und jetzt möchte ich das mal machen, dann braucht es wie so ein Preview, glaube ich, dass es klar ist, es ist eine freiwillige Angelegenheit, man kann da keinen zwingen, und warum das jetzt sein muss. Weil die Gefahr besteht dann, dass so ein Debriefing eine Bestrafung ist. So, ne? Wenn Leute zu mir kommen und sagen, du, ich muss dir jetzt mal ein Feedback geben, da weiß ich, die wollen jetzt was Kritisches sagen. Ne? Das kennst du vielleicht auch, das ist so das Schweizer Wort für, ich muss jetzt mal meckern mit dir.
Und dann kommt, das ist nicht ganz optimal gelaufen.
Ja, das ist im Fall. Ja, nee, und das würde ich gern vermeiden, ne, dass das irgendwie so eine Bestrafung wird, das Debriefing. Ja, so nach dem Motto, ich habe das Gefühl, das ist jetzt schlecht gelaufen, deswegen müssen wir das jetzt machen, sondern man muss den Leuten sagen, warum. Zum Beispiel hier am Unispital in Zürich, da haben wir sehr selten Kindernarkosen, weil es noch das Kinderspital gibt, die machen das in der Regel. Und da könnte man dann sagen, Leute, wir müssen jetzt mal eine Nachbesprechung machen, weil ich habe das Gefühl, wir behandeln nicht so häufig Kinder und ich würde mir den Fall mit euch gerne nochmal genauer angucken. Ne, dann wissen alle, okay, das ist jetzt der Grund, wir machen das nicht oft und deswegen will der jetzt mit uns dieses Debriefing machen. Ich glaube, das ist gut, den Grund zu kennen. Und dann würde ich explizit nochmal auf die Freiwilligkeit hinweisen, dass man das nicht machen muss. Und das Ziel, also was ist jetzt das Ziel? Also wollen wir jetzt, dass jemand einsieht, dass er schuld ist oder wollen wir jetzt gemeinsam was lernen? Und ich glaube, das Zweite ist ja das Wichtigere, dass man das nochmal klar benennt und sagt, ich möchte jetzt auch von euch nochmal lernen, wie das gelaufen ist und deswegen machen wir das. So, das wäre die Einleitung. Mhm. Du hast aber jetzt gerade suggeriert, Paula, dass wir hier täglich die Briefings machen. Das stimmt natürlich so auch nicht. Wir wissen viel darüber, weil wir viel Forschung dazu gemacht haben. Und natürlich ist hier auch wie in vielen anderen Kliniken, es gibt Bereiche, wo die Kaderärzte sehr bemüht sind und es machen. Also da in der Bereich, in dem ich jetzt gerade bin, die Kollegin, die hat, habe ich mit Freunden festgestellt, ein Debriefing, eine Debriefing-Struktur hier in den Büros aufgehangen und macht am Ende des Tages mit den pflegenden Assistenzärzten jeden Tag so ein kurzes Debriefing. Das gibt es, aber es gibt auch Bereiche, wo das nicht funktioniert, weil die früher auseinander ist. Es gibt tausend Gründe. Zu den Gründen, das wäre mir vielleicht auch noch wichtig zu verstehen, es gibt tausend Gründe, das habe ich ja gerade gesagt, kein Debriefing zu machen, aber es gibt nur einen Grund. Häufig sind diese Gründe, die man hört, vorgeschoben, das haben wir auch gemessen bei uns in den SIM-Trainings, in den verschiedenen Abteilungen, also gar nicht nur Anästhesie oder Intensivmedizin. Ein häufiger oder der häufigste Grund ist fehlende psychologische Sicherheit. Ja, also wenn die Leute sich in ihrer Abteilung unsicher fühlen und nicht so richtig wissen, wohin die Reise geht, dann wird das schwierig mit dem Debriefing. Und dann gibt es immer Gründe, warum man es nicht macht. Unterschiedliche Schichtmodelle, schnell den Nächsten behandeln. Es gibt immer irgendwas, ist immer. So, wenn die Leute es durchführen, spricht das für eine sehr hohe psychologische Sicherheit. Und das kann man auch messen. Das, wir haben so Fragebögen, die machen wir grundsätzlich vor und nach jedem Debriefing und jeder Simulation. Und da haben wir jetzt über die letzten 15 Jahre in allen Abteilungen Daten, wie sich das so entwickelt. Und was man sagen kann, je höher diese psychologische Sicherheit ist, desto höher ist die Anzahl der Debriefings und desto einfacher gehen die Debriefings. Was ist das jetzt, diese psychologische Sicherheit? Das wäre so ein bisschen, was hoffentlich die meisten von euch in der eigenen Familie haben. Ne? Man kann den Leuten mal was sagen, und muss nicht genau jedes Wort überlegen, weil die kennen einen. Die wissen schon, ne, irgendwie, wie das gemeint ist. Und man kann da mal ein interpersonelles Risiko eingehen, ohne dass es gleich schräg ausgelegt wird. So. Alles natürlich im sozialverträglichen Rahmen. Das ist noch wichtig zu sagen. Also, es gibt da auch Grenzen.
Aber da hat mein Onkel mal was Wahres zugesagt. Wo kann man sich denn daneben benehmen, wenn nicht bei der eigenen Familie? So.
Und das meint psychologische Sicherheit. Ne? Bei Freunden und Familie, da kann man auch mal was sagen, was daneben ist. Das sieht man denen dann auch an. Ne? Das merkt man auch. Und dann merkt man, okay, ja, passe ich beim nächsten Mal besser auf. Aber das ist, dann wird kein Fass aufgemacht. Und dann ist es auch gut. Und das hilft sehr bei den Debriefings. Ne? Wenn in der Abteilung so die Sicherheit besteht, Paula, du weißt, wenn du beim Debriefing mal daneben liegst, dann kannst du Entschuldigung sagen. Und dann wird das auch angenommen. Und dann ist es auch okay. Ja.
Du hast was angesprochen, wo ich nochmal drauf eingehen will, nämlich Ziele des Debriefings. Was können denn Ziele des Debriefings sein? Oder andersrum, was kann vielleicht das Debriefing auch nicht? Also.
Ja, also Lernen ist so ein Hauptziel. Wir haben gerade so als Akutteams, die immer wieder neu zusammengestellt werden, sei es im Rettungsdienst, wo dann der RTW kommt, ne, und man lernt da oder sieht da zwei Leute, die man lange nicht gesehen hat, arbeitet kurz mit denen zusammen, in einer echt kritischen Situation, geht wieder auseinander. Oder in der Anästhesie ja auch. Jeden Morgen stellt man sich neu als Team zusammen mit ähnlichen Leuten, aber die Zusammensetzung ist dennoch immer anders. In der Intensivmedizin ist ja das Gleiche. Wenn du, Paula, an irgendeinem Bett bist, dann, ja, welche Pflegende da ist, das ist so ein bisschen von der Schicht abhängig und ändert sich auch manchmal sogar während der Schicht. Und wie können wir jetzt voneinander lernen? Sei es Inhaltliches oder sei es Organisatorisches oder in der Zusammenarbeit. Das geht ja nur, wenn wir mit den Leuten auch darüber reden, sodass ich glaube, dass Nachbesprechungen den Hauptsinn haben, dass wir voneinander lernen, wie wir miteinander umgehen müssen, damit Dinge effektiv und gut funktionieren. Der Fokus wäre hierbei eben auf dem, was funktioniert hat. Und das wäre, Torben, auch das, was du gefragt hast. Eigentlich, die Briefings sind viel einfacher, wenn was gut funktioniert hat. Ja, da kommt irgendwie der BMI-56-Patient mit COPD auf die Intensivstation und muss voll installiert und intubiert werden. Und ihr macht das innerhalb einer halben Stunde. Und danach geht es dem Patienten besser. Er weiß es noch nicht, aber es geht ihm besser. Dann wichtig ist der Fokus auf das Positive. Also was ist gut gelaufen? Da sprechen die Leute auch erstaunlich gerne drüber. Ne? Wenn man da sowas Schwieriges gemacht hat Und das ist gut gelaufen. Dann unterhält man sich gemeinsam hinterher sehr gerne darüber, warum hat das so geklappt. Ne? Weil Paula hat da perfekt Anweisungen gegeben, was jetzt vorzubereiten ist. Und Person X hat dann genau gewusst, wo liegen jetzt die Sachen und so weiter. Schwierig ist es, wenn man die Idee hat, eine Nachbesprechung braucht es, wenn ein Fehler passiert ist, wenn was schlecht gelaufen ist, wenn jemand schuld ist. Und da merkt man sofort, da spricht keiner mehr gerne drüber und jeder ist nur so auf halb acht, dass man jetzt selbst nicht schuld ist am Ende des Debriefings. Und wenn man damit auch noch anfängt, weil man sonst nie Debriefings macht, dann kann das nicht gut gehen und dann machen die Leute das nicht mehr. Und meine Empfehlung wäre wirklich mal, zu überlegen, wenn man jetzt in der Klinik war und hat gemerkt, da ist was besonders gut gelaufen, hat was gut funktioniert, da mit den Leuten hinterher drüber zu reden. Und dann ist die größte Gefahr eigentlich, die man hat, dass so ein gegenseitiges Schulterklopfen ist, das sich dann auch irgendwann abnutzt. Aber da lernt man eigentlich viel mehr. Ja.
Wie, um das nochmal für mich abzuschließen, wie siehst du es mit Emotionen, emotionaler Aufarbeitung im Debriefing? Hat das einen Platz da? Hat das eher keinen Platz?
Naja, das ist fast schon ein anderes Gebiet. Ne? Also Debriefings sind keine Gruppenkrisenintervention. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Massenanfall von Verletzten war und die Notärzte danach zusammensitzen und sagen, wir debriefen das jetzt mal, weil sowas Schreckliches haben wir in unserem Leben noch nicht gesehen, dann sind die da ja überhaupt nicht so ausgebildet. Und da gibt es tatsächlich auch viel Literatur, die davon abrät, so etwas zu tun und andere Anlaufstellen, die da helfen können. Ja, psychologische Zentren, die da helfen können. In Deutschland gibt es da dieses pku-akut.de als Anlaufstelle. Auch in der Schweiz gibt es Anlaufstellen. Ich glaube, dafür sind wir einfach nicht ausgebildet. Selbst als Simulationsinstruktoren oder erfahrene Debriefer, das können wir nicht. Ne? So Leute, die gerade was Schreckliches erlebt haben, abzuholen, das können wir nicht. Wichtiger Aspekt wäre da noch so als Seitenlinie das Second Victim sozusagen, wenn tatsächlich irgendetwas mal passiert ist. Und man hat das Gefühl, der Mitarbeiter gibt sich jetzt selbst die Schuld, sei es dahingestellt, ob das jetzt überhaupt stimmt oder nicht, aber das kennt man ja, ne? So, dann hat man so das Gefühl, oh, jetzt, das war jetzt meine Schuld, dass X passiert ist. Auch da sind wir nicht für ausgebildet als Ärzte. Das können wir nicht, da muss man wirklich Profis engagieren und ranlassen. Ja. Wenn ja auch, wenn so ein Psychologe Narkose machen würde, ne? Da wären wir auch nicht glücklich.
Wenn ihr den Podcast komplett hört, im gleichen Podcast ist auch ein ausführlicher Beitrag zu Second Victim. Also das passt ganz gut. Ich finde das, was du sagst, kann man aber auch wirklich nochmal unterstreichen. Man kann vielleicht im Debriefing Leute identifizieren, wo man vielleicht hingeht und sagt, hier, willst du nicht nochmal mit wem anders drüber reden? Also wenn man das Gefühl hat. Aber die eigentliche Aufarbeitung, die emotionale, diese gehört nicht in Debriefing und dafür sind Debriefings nicht da. Da muss man, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen die Erwartungen der Teilnehmenden bremsen, dass die nicht denken, genau, das ist dafür da.
Der hat jetzt eine ganz coole Struktur entwickelt, wo das am Anfang steht, ne? Dass man am Anfang sich überlegt, wozu machen wir das Debriefing? Und geht es jetzt um gemeinsames Lernen oder geht es um irgendwie eine Krisenbewältigung? Das ist wie so ein Algorithmus. Und dann fliegt man relativ schnell raus, wenn man seine eigenen Kompetenz als Arzt überschreitet und landet dann bei Suche professionelle Hilfe. Das ist ganz gut. Das haben die jetzt mit aufgenommen.
Ja. Ich finde, Struktur war schon eine sehr schöne Überleitung. Wie würdest du denn jetzt ein optimales Debriefing von der Struktur her gestalten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Es gibt ganz, ganz viele Ideen, wie man das macht. Und die meisten enden mit irgendwelchen Akronymen, PEARLS, TeamGains, Talk. Letztlich finde ich wichtig, dass man eine Struktur hat oder eine Idee, wie man vorgeht. Und vor allen Dingen, dass alle dieselbe Idee haben. Und wenn ich ein Debriefing mache und die Leute die Struktur, die ich jetzt verwenden will, noch nicht kennen, dann sage ich das am Anfang auch noch kurz, wie wir das jetzt durchführen, was so die Idee dahinter ist und warum. prinzipiell sind sich alle so ein bisschen ähnlich, die es so gibt. Als allererstes wäre dieses Set the Stage, das manchmal auch in Klammern gesetzt, dass man sich Gedanken drum macht, wo machen wir das denn jetzt und wie viel Zeit haben wir dafür und wer ist alles dabei. Und wenn man das gemacht hat, käme dann als nächstes der Punkt, in dem man sich überlegt, die Teilnehmer, die haben ja alle so ein bestimmtes Gefühl gerade, dass die das erstmal loswerden können. Das wäre so eine erste Reaktionsphase, heißt es meistens. Dass jeder mal kurz sagen kann, so in einem Satz, wie es ihm jetzt gerade geht. Das ist schon ein schwieriger Punkt, aber ein wichtiger. Ich habe festgestellt, dass Ärztinnen und Ärzte regelmäßig bei der Aufgabe zu sagen, wie es ihnen selber geht, scheitern. Das können wir irgendwie nicht, ne? Da fragst du, sag mal kurz, wie geht's dir jetzt? Und dann sagt der Torben, ja, also pass auf, wir sind da reingekommen, da habe ich gesehen, Nulllinie, ich habe sofort den Defi geholt, habe den angeklebt, ich habe dir gesagt, dass du bitte mal den Atemweg, so, ne, und zack, und dann sagst du, nee, Tom, ich wollte eigentlich nur hören, wie es dir jetzt gerade geht. Ne? Und das ist jedes Mal so, und das muss man wirklich gut erklären, worum es da geht, dass jeder kurz loswerden kann, ich fühle mich gerade gut, ich fühle mich schlecht, ich habe Hunger, ich habe Durst, was auch immer. Das wäre so das Erste. Und das Nächste wäre so ein bisschen, dass medizinisch alle auf einem Niveau sind. Es gibt ja bei den Biases diese YCIT-Regel, also what you see is all there is. Und das ist bei uns ja auch, ne? Wir arbeiten nur mit den Informationen, die wir wahrgenommen haben oder wahrnehmen. Deswegen macht es dann im zweiten Schritt Sinn, das mal zusammenzubringen. Also was ist da jetzt eigentlich passiert? Und vielleicht hat Paula da jetzt was anderes beobachtet als ich selbst. Mhm. So. Und wenn das jetzt alles auf dem Tisch ist, also wir wissen, wie geht es uns jetzt? Wir sind in der Lage, dieses Debriefing durchzuführen. Und als zweiten Punkt, wir sind alle so auf einem Blatt, was passiert ist. Dann kann man anfangen, sich zu überlegen, worüber möchten wir jetzt reden? Und das haben auch eigentlich alle Strukturen gleich, dass klar ist, wir können nicht über jedes Detail reden. Das geht nicht. Ne? Also wenn wir schon allein so eine medizinische Simulation in der Anästhesie, nur eine Narkoseeinleitung, 10 Minuten, da gibt es schon so viel, was man da besprechen kann, da kann man Stunden reden. Und wenn man jetzt eine klinische Situation hat von einer Stunde oder so, da ist völlig klar, wenn man 10 Minuten reden will, man kann da nicht abschließend so eine komplette Reanimation behandeln, sondern man muss sich was raussuchen, zum Beispiel Führungsverhalten oder Rollenverteilung. Ne, so, da gibt es verschiedene Ideen und jede Struktur hat manchmal auch so Unterpunkte, was man da nehmen kann. Und dann einigt man sich darauf und konzentriert sich so auf den Punkt, den man besprechen will. An der Stelle ist es dann wichtig, dass das den Teilnehmenden auch wichtig ist. Ne, wenn du jetzt, Torben, über Rollenverteilung sprechen willst, weil du findest, eigentlich bist du der Chef gewesen, aber es hat keiner verstanden, dass du der Chef bist. Ne, und Paula würde aber gerne über Führungsverhalten reden, weil sie fand, Torben hat jetzt irgendwie schwach geführt und deswegen hast du das übernommen. Dann deckt sich das ja so ein bisschen, aber trotzdem würde Torben sagen, er möchte jetzt über Führung sprechen und Paula würde sagen, über Rollenverteilung. Ne, so, und dann könnt ihr nur eins nehmen. Also man muss so ein bisschen abgleichen, warum. Das ist an der Stelle wichtig. Und dann kann man tatsächlich anfangen, über das Thema reden. Und wichtig wäre, dass da auch jeder so ein bisschen zu Wort kommt und derjenige, der das Debriefing leitet oder diejenige, so ein bisschen guckt, sagt jeder was. Ich finde es auffällig, wenn jemand ganz still wird, da stimmt meistens was nicht, ne? So irgendwie, da muss man mal nachfragen, was da los ist. Und wenn jemand total viel redet und immer vom Thema wegkommt, das ist auch irgendwie... Ja, muss man auch mal nachfragen, du, wir wollten jetzt darüber reden, warum kommst du denn jetzt immer darauf und so, ne? Das, ja, so, wie man im Fußball sagt, so mit dem gestreckten Bein rein. Weil sonst, entartet das so ein bisschen in die falsche Richtung. Ja, und zum Schluss braucht es noch so wie so ein Sum-up, ne? Was macht man jetzt daraus? Und da ist auch ganz gut, wenn das jeder sagt, ne, was er da jetzt für sich mitnimmt und man sich vielleicht gemeinsam darauf einigen kann, gibt es da jetzt einen Punkt, der vielleicht für unsere Abteilung wichtig ist, ne, den die anderen jetzt auch wissen müssen und den man den anderen jetzt auch zur Verfügung stellt. So. Und da, das war jetzt eine Beschreibung von allen Debriefing-Tools, die es gibt. Aktuell gibt es von der EU gefördert, das Projekt TALK heißt das, T-A-L-K, TALK. Das gibt es übersetzt auf, ich glaube, mittlerweile 14 Sprachen, also auch auf Deutsch. Und das wurde im letzten Monat im BGA publiziert. Und die Vorläuferstudien, glaube ich, auch. Das funktioniert sehr gut, vor allen Dingen mit Leuten, die nicht debriefen können. Mhm. Das ist auch das, was hier im OP zum Beispiel aushängt. Und da kann man wirklich relativ einfach verstehen, wie man sowas macht. Ich mache das immer mit den Medizinstudierenden, die bei uns Kurse machen, dass wir denen das schon beibringen, wie man so ein Debriefing macht. Und das machen wir nach diesem Talk-Prinzip. Ich erkläre das kurz und dann machen die das und das funktioniert total cool. Also es ist echt gut, ne? Die debriefen sich dann selbst.
Wollen wir das Talk einmal durchgehen, dass wir einmal ein Bild davon haben, wie so ein Debriefing dann danach abläuft?
Klaro, warte jetzt. Musst du mir noch sagen, ob du das auf Deutsch oder auf Englisch haben willst?
Gerne auf Deutsch, der Podcast ist auf Deutsch.
Ja, nee, weil das, genau, das Original, und das habe ich mir schon, das habe ich schon gedacht, dass du das auf Deutsch haben willst. Und das Problem ist, das englische Talk ist relativ einfach, ne? Das ist T für Target, A für Analysis, ne? Dass man da so ein bisschen analysiert. L ist für Learning Points und K ist für Key Actions. So. Und auf Englisch hört sich das gut an. Und jetzt haben die natürlich bei der Übersetzung in die verschiedenen Sprachen versucht, das beizubehalten. So, und deswegen ist es auf Deutsch etwas holprig.
Ich bin gespannt.
Das nur als Preview. Also das erste wäre das T. Das würde stehen für Thema. Da würde man sagen, was wollen wir überhaupt besprechen und reflektieren? So. Und wird dann dazu kommen, was haben Sie, also was habt ihr erlebt und welche Punkte davon wollen wir besprechen? Das wäre so der erste Punkt, dass sich alle mal kurz Gedanken darüber machen, worüber reden wir jetzt eigentlich. Dann A, das ist auch noch gut, das wäre Analyse. Das wäre so ein bisschen, was lief gut? Was fandet ihr gut an der Kommunikation, Entscheidungsfindung, Situationsbewusstheit, Effizienz, was auch immer, worüber man dann sprechen will? Und eventuell auch, was hat euch gestört? Das ist so ein bisschen die klassische Plus-Delta-Analyse, nennt man das. Das ist die einfachste Methode, Debriefings zu machen, dass man das Ganze in Plus und Delta einteilt. Delta, weil man nicht Minus sagen will. Und das ist vom Wording her, glaube ich, auch ganz angemessen. Dann die nächsten Schritte. Wie können wir das beibehalten? Vor allem, wenn es was Gutes war. Und dann käme man schon zum L. Und L, das ist jetzt schon holprig auf Deutsch, das wären die Lernpunkte. Also ja, was machen wir jetzt damit? Ne? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Und das K, da wird es jetzt ganz dolle holprig. Key Actions würde man auf Deutsch überraschend übersetzen, um in diesem Schema zu bleiben, als Kernmaßnahmen. Ja, naja, gut, aber man weiß, was gemeint ist. Ne? Was, ja. Was können wir jetzt tun? Wie können wir das umsetzen? Wer ist dafür verantwortlich vielleicht auch? Und wie können wir uns vielleicht verbessern oder das Gute beibehalten? Und das ist eigentlich, würde ich sagen, relativ einfach. Entwickelt wurde das in Irland und Katalonien und Norwegen. So, es ist also jetzt auch so ein sehr intereuropäisches Projekt. Und die deutsche Übersetzung, die haben der Tino Greif aus Bern und der Marc Lazzarovici aus München gemacht. Und ja, ich finde, also dafür sind die, ist die Übersetzung noch ganz gut geworden. Und das, also wenn man das so
dafür, macht, dass die das gemacht haben, das schneide ich raus, Entschuldigung.
Nein, also dafür, dass es, glaube ich, gar nicht so einfach ist, ein fremdländisches Akronym zu übersetzen in die eigene Sprache und dabei das beizubehalten, ne? So ist es ja. Gut geworden. Das ist ja auch echt eine Schwierigkeit. Und das kann man auf der Homepage, die du dann verlinken wirst, kann man sich das als Poster oder Handzettel runterladen auf Deutsch. Und auf Englisch gibt es dann noch einen User-Guide und Beispiele, wie man das machen muss. Und auch noch einen Implementation-Guide. Also wie kriege ich das eigentlich in der Klinik unter? Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir ganz kurz besprechen könnten. Ne? Wie mache ich das überhaupt? Ne? Wenn Paula will jetzt da in Basel da die Briefings einführen und wie kriege ich das jetzt hin? Wie mache ich das am schlauesten? So. Und das ist da auch noch mit abgebildet. Also dieses Talk, finde ich, das ist jetzt breit abgestützt und ja, hat so alles übernommen, was es gibt. Ich werde da übrigens nicht bezahlt, ne, von denen, dass ich kriege da kein Geld. Wir haben auch selbst in Zürich schon so einen eigenen Debriefing Algorithmus gemacht, also so ein Gegenprojekt zum Talk, obwohl das viel früher war, das war vor 10 Jahren, also ich könnte da jetzt auch das eigene anpreisen, aber ich finde, das ist jetzt wirklich total gelungen. Das ist echt gut.
Und ich glaube, was dieses ABCDE-Schema ja auch gut bringt, es ist, finde ich, nicht immer der beste Weg, an so einen Patienten, Patientin ranzugehen, aber es ist ein Weg, auf den sich am Ende alle geeinigt haben und mit dem man dann doch gut arbeiten kann. Und ich glaube, irgendwann muss man halt einfach den Schritt gehen und sagen, so machen wir es jetzt. Und,
das ist ein schönes Beispiel, ne? Weil das ABCDE, das kennt wirklich jeder. Ja. Also erstmal sofort auf dem gleichen Blatt. Und ich glaube, das ist beim Debriefing auch wichtig, bei diesem Ablauf, dass die Leute wissen, was kommt als nächstes. Weil wenn du ein Debriefing nicht oft machst, oder auch wenn du weißt nicht, was kommt jetzt, was kommt jetzt als nächstes, ne, dann wirst du unsicher. Du weißt nicht, wohin geht das jetzt. Und ja, wenn du diesen Ablauf hast, dann weißt du ja, was kommt dann als nächstes. Ja.
Bevor wir über die Implementierung sprechen, habe ich noch eine kurze Frage zum Timing. Weil ich das schon auch erfahrungsgemäß manchmal so ein bisschen schwierig finde. Wann ist denn ein guter Zeitraum, um zu debriefen?
Ja, das ist natürlich gerade in unserem Beruf sehr situationsabhängig. Da haben wir es nicht so leicht, würde ich sagen. Also unsere Kollegen von der Swiss, der Dieter, der das da gemacht hat, ne, der Dieter, der hat immer gesagt, ja, im Bus auf dem Weg ins Hotel. So, ne? Das ist ganz logisch, ne? Also so, ne? Das ist der beste Zeitpunkt für die. Da sind die alle zusammen. Da haben die alle nichts richtig zu tun. Da kann man das gut machen. Jetzt, das haben wir ja nicht, ne? Wir fahren ja leider nach der Narkoseanleitung nicht im Bus zusammen zum Hotel, sondern wir müssen da alle unterschiedlich weiterarbeiten. Die Pflegenden haben vielleicht auch noch einen anderen Schichtablauf und so. Also ich glaube, als allererstes muss man mal mit denen, die dabei sind, festhalten, ich finde, wir sollten da mal kurz noch drüber sprechen, wann wird es euch passen? So, ne? Und eine generelle Empfehlung kann ich nicht geben. Ich glaube, die Dinge verändern sich, je länger Ereignisse her sind. Mhm. Ne? So in der Erinnerung der einzelnen Personen wird das dann alles ganz anders, als es eigentlich war. Also ich würde nicht zu lange warten. Es soll ja auch keine M&M-Konferenz sein, ne? So irgendwie Wochen später und jeder wappnet sich mit Laborwerten, um zu beweisen, dass das doch alles ganz gut war mit der Behandlung, sondern relativ bald, würde ich sagen. Relativ bald und relativ angenehm.
M&M-Konferenz ist auch sowas, was es in meiner Wahrnehmung geschafft hat, über die Jahre so negativ konnotiert zu sein, dass ich die Sinnhaftigkeit manchmal in Frage stellen möchte. Also einfach nur, weil es im Kopf schon etwas ist, ach man, da sitzen jetzt ganz viele Chefärzte und
Lustigerweise, denen geht das ja auch so, den Chefärzten. Ne? Die sitzen dann da und haben das Gefühl, sie müssen jetzt fiese Fragen stellen. Weil sonst denken ihre Kollegen, sie verstehen es nicht oder sie können nicht richtig führen. Ne? So, also ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist eine gute Sache, so eine M&M-Konferenz. Und je nachdem, wie man sie durchführt, ja, hat die dann wirklich so einen Ruf von Wochen später nochmal in der Wunde bohren.
Aber ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, was wir ja nicht möchten, was unsere KollegInnen für ein Gefühl haben bezüglich der Debriefings, die wir machen. Also das ist ja genau das, was wir nicht wollen.
Ich kann da empfehlen, also es klingt jetzt ganz lustig, aber das ist total gut, finde ich. Ich habe ja eben von der psychologischen Sicherheit geredet. Wenn man das mal ausprobieren will, wie das geht mit dem Debriefing und so, Torben, versucht es mal in der Familie. Ne, so irgendwie, ihr wart Fahrradfahren mit den Kindern und dann kommt ihr nach Hause und dann sagst du mal zu denen, hey Leute, lasst uns mal ein kurzes Debriefing machen. Von dem Weg nach Hause mit den Kindern. Da gibt es ja immer was mit den Kindern, das ist ja, die fahren dann irgendwie mal Schlangenlinien oder irgendwie kommt eine Ausfahrt, da kommt schnell ein Auto raus. Irgendwas ist ja immer. Und dann versucht man das mal. Und dann hat man das für sich mal so ausprobiert, wie das eigentlich geht mit Leuten, die man mag und wo man weiß, da passiert nichts Schlimmes. Ja, es klingt lustig, aber ich habe das mal probiert und das funktioniert. Das ist ganz erstaunlich. Okay.
Ich hätte gerade Sorge, dass ich sowohl meinen Sohn und meine Tochter gleichzeitig an einen Ort kriege. Allein dieses Verabreden.
Ja.
Nee, also, ich finde das eigentlich, ohne zu also essen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ich glaube, auch wenn man jetzt selber keine Kinder hat, kann man das schon auch mal in seinem Privatleben ausprobieren. Weil ich meine, also ich gehe zum Beispiel relativ viel Bergsteigen und das sind ja auch potenziell kritische Situationen. Und ich versuche schon auch, wenn ich jetzt eine Tour geleitet habe, das danach nochmal nachzubesprechen. Und manchmal findet man ja dabei auch ganz erstaunliche Dinge raus, dass sich Leute irgendwo unwohl gefühlt haben. Und ich dachte mir, ja, das ist ja hier alles easy peasy oder so.
Das Schöne ist, man lernt nicht nur viel über die Situation, sondern man lernt auch zu debriefen und wie man das macht, was funktioniert. Ne? So, also ich kann das nur empfehlen, ab und zu mal zu sagen, hey Leute, wollen wir da nicht kurz drüber reden? Man muss das gar nicht so als Debriefing und ganz große, man kann ja sagen, ey, lass mal kurz nochmal drüber reden. So. Ja.
Abseits deiner Familie, wie würdest du es denn in der Klinik einführen oder in der Abteilung? Wie glaubst du, kann man sowas implementieren?
Ja, also der Wille ist, glaube ich, da. Ich glaube, es gibt Anästhesie, Intensivmedizin, Rettungsdienst, da gibt es ganz wenig Leute, die sagen, das möchte ich nicht, ich will keine Debriefings. Ne? Irgendwie so, was fehlt, ist die Umsetzung von oben und die Einsicht, dass sowas etwas bringt und dass man es machen kann. Das heißt, ich würde empfehlen, relativ oben bei der Chefetage anzufangen und Werbung dafür zu machen, dass das funktioniert. Es gibt relativ viel Literatur dazu, dass das auf ganz vielen Ebenen eine gute Sache ist. Die Abteilung lernt dadurch, die Prozesse werden effizienter, die Leute sind zufriedener, also die Mitarbeiter sind zufriedener und die Patienten werden sicherer behandelt. Das gibt es ja alles, das liegt ja alles schon vor. So ein bisschen wie mit den Simulationstrainings so vor 15, 20 Jahren, wo die Literatur gab es, es gab Evidenz dazu, dass das was bringt. Und jetzt muss man es nur noch schaffen, dass die Abteilungsleiter, die Chefärzte sagen, macht es bei uns. Und zwar macht es genau so. Mhm. Und man muss das dann noch den Mitarbeitenden beibringen. Und das ist so ein bisschen das Stadium, wo wir jetzt im Moment auch so sind. Wir machen das in den Debriefings bei den Simulationen. Und haben da die Mitarbeiter im Simulationszentrum, das machen wir relativ häufig, und versuchen jetzt aktuell in verschiedenen Kliniken den Mitarbeitenden beizubringen, wie das geht und wie sie das machen sollen. Und dass das nicht nur eine Sache ist für kritische Zwischenfälle, sondern dass man das immer machen kann. Und das ist echt Arbeit. Ne? Das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, das Schlechteste wäre, wenn man eine Weisung, eine SOP-Debriefing erlässt, wo das halt drinsteht und dann muss man das machen, das funktioniert so halt nicht, sondern das sind halt wirklich kleine Schritte, die man da gehen muss. Und ich freue mich immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, wir haben da heute ein Debriefing gemacht in der Abteilung, das war echt cool. Ne, so irgendwie, so kann das, glaube ich, funktionieren. Was ich festgestellt habe, was schlecht funktioniert, ist, wenn man sagt, man hat 3-4 Personen in der Abteilung, die kann man rufen, wenn man Debriefing haben möchte. Die sind dann nicht da. Und dann, das ist viel zu viel Aufwand. Das ist schon wieder viel zu schwierig irgendwie. Das müssen die Leute selbst lernen.
Ja, da muss man auch noch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja auch diese wirklichen, um es jetzt mal abzugrenzen, nenne ich es Fallbesprechungen. Also wo man wirklich sagt, den Fall müssen wir nochmal nachbesprechen. Das ist dann ja eher, in der Literatur unterscheidet man manchmal auch zwischen Hot und Cold. Je nachdem, also das, wo wir heute hier drüber gesprochen haben, ist eigentlich das Hot-Debriefing. Also wir reden direkt danach. Dieses Cold-Debriefing folgt nochmal ein bisschen anderen Regeln, hat aber auch einen ganz anderen Fokus.
Was ich zum Beibringen, also ne, wenn Paula, du jetzt sagen willst, wie mache ich das jetzt bei uns, empfehlen würde, wäre, dass die Vorgesetzten, die dann dafür zuständig sind, einverstanden sind, dass man zum Beispiel bei den BLS-Trainings damit anfängt. Die müssen alle Mitarbeiter jeder Abteilung machen. Und dann könnte man danach denen kurz beibringen, wie geht dieses Talk-Prinzip und die mal so ein kurzes BLS-Szenario machen lassen und dann sich selbst debriefen lassen. Total easy. Also einfacher geht's nicht. Ne? Da muss auch gar nichts passieren in diesem Szenario. Und dann wird man feststellen, auf einmal fangen die an, sich gegenseitig zu sagen, dass die Ellenbogen nicht richtig durchgedrückt waren und so. Ne? Also wirklich kleine, einfache Sachen, wo man merkt, das tut nicht weh, das ist nicht schwierig und das will nichts Böses. So. Und es kostet vor allen Dingen auch nicht viel Zeit. Was man verhindern sollte, finde ich, ist, die Briefings im großen Stil aufzu, also so mit so großen, wir machen jetzt das erste Debriefing und Fernsehkameras einladen und dann sitzt da doch wieder nur, sitzen dieselben zwei, drei Personen, die allen die Welt erklären und dann gehen alle nach Hause. Das ist, glaube ich, schwierig. Ja.
Ich finde deine Idee, dass ich nehme jetzt mal durch die Hintertür über BLS, ACLS, Reanimationstrainings, wie auch immer man das nennt, zu machen, finde ich großartig. Also, dass man hat die Leute zusammen und ja.
Wir versuchen jetzt hier in einem großen oder relativ als groß, relativ größer angelegten Projekt zu zeigen, dass die Debriefings genauso effektiv sind wie Simulationstrainings. Es gibt einen Bereich, da ist der Nutzen von Simulationen in Zeit abgebildet, das sind Strokes. Man kann sehr gut zeigen, dass Abteilungen, Strokezentren, die regelmäßig simulieren, schneller sind. Und unsere Hypothese ist, das liegt gar nicht so sehr an dem Simulationstraining, sondern es liegt eher an dem Debriefing nach der Simulation. Und was wir versuchen, ist jetzt unsere Stroke-Abteilung, die Mitarbeiter da zu schulen in den Debriefings und dann genauso viele Debriefings zu machen wie Stroke-Simulationen, um zu zeigen, dass wir dadurch nochmal schneller werden. Also dass der Effekt sozusagen natürlich auch die Prozesse durch die Simulation sind, aber eben auch die Nachbesprechung hinterher. Ja.
Ja. Bastian, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen von dem, was du transportieren möchtest. Paula, hast du abschließend noch eine Frage?
Nee, ich fand es sehr spannend und ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel mehr Bock, auch unkritische Situationen zu debriefen, weil man ja sonst eher, also das ist auf jeden Fall das, was ich mitgenommen habe aus diesem Gespräch, dass man eben nicht nur die Reanimation oder irgendwie die kritische Kindereinleitung debriefen sollte, sondern eben vielleicht auch die normale Situation, irgendwie die Standardeinleitung oder den normalen Notfallpatienten.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja.
Ja, danke euch ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Also,
wir brauchen noch ein Codewort.
Wir brauchen noch ein abschließendes Codewort für die CME-Punkte, das stimmt.
Ich bin für Talk.
Talk. Talk ist doch gut.
Gute Idee.
Ja. Dann ist das Codewort für den Beitrag Debriefing Talk. Ja, dann tschüss Bastian, schön, dass du bei uns warst und vielleicht bis zum nächsten Mal.